Ja, wir denken ja über diese Frage nach, die bei Alpha so als Überschrift auch so ein bisschen gilt. Woran glaubst du? Das ist ja eine Frage, die vielleicht so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, könnte man meinen. Aber ich glaube schon, dass diese Frage, woran glaubst du, eine sehr wesentliche ist. Und dann geht es eben darum, um Leben, Glauben und Sinn, um diese drei Themen. Und damit beschäftigen wir uns ja auch. Und die Frage nach dem Sinn, das hat uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt, ist ja schon eine Frage, die sehr wesentlich ist. Wir hatten ja am ersten Abend dann auch hier den guten Herr Nietzsche: Wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Also wenn du einen Grund im Leben hast, wenn du einen Sinn im Leben hast, dann kommst du auch mit dem klar, was dir das Leben so mitbringt. Und das ist so dieser erste Abend gewesen, wo wir eben auch danach gefragt haben, wo kommt der Mensch eigentlich her? Was ist eigentlich seine Herkunft und was macht seine Herkunft aus? Da waren wir kurz bei Thomas Mann, der ja geschrieben hat in seinen Büchern über Josef und seine Brüder, dass der Brunnen der Vergangenheit tief ist. Man könnte ihn unergründlich nennen. Und wenn wir für uns selber darüber so ein bisschen nachdenken, dann werden wir merken, ja, also unsere Geschichte, unsere Vergangenheit, das ist das, was ja im Unterbewusstsein sich auch zumeist abspielt. Das ist schon wirklich eine tiefe Geschichte, eine prägende Geschichte. Und dann hatten wir kurz darüber nachgedacht, dass dieser Brunnen von Flüssen, von zwei Strömen bewässert wird. Der eine, das ist so, der natürliche Strom. Das hängt damit zusammen, woher ich komme, meine Gene, Eltern, soziale Umfeld und so weiter und so weiter. Und der andere Brunnen oder der andere Strom in diesem Brunnen ist ja dann, was uns, könnte man sagen, so kulturell dann auch begegnet und wo dann auch der Glaube mit zu verorten ist. Unabhängig davon, ob man glaubt oder nicht, ob man Christ ist oder nicht, man ist in unserer Gesellschaft, in unserem Land vom christlichen Glauben geprägt. Das war das, was wir uns am ersten Abend, womit wir uns beschäftigt haben. Der zweite Abend war dann ja so die Frage nach der Zukunft, also wie das eigentlich gelingt, wie wir Zukunft sehen und wohin wir in unserer Zukunft dann auch gehen möchten, was unsere Zukunft bestimmt. Und das wissen wir ja, zum einen Herkunft oder Zukunft braucht Herkunft, aber Zukunft ist eben auch immer bestimmt von unserer Herkunft. Wir hatten das so im Blick dann, dass wenn wir in den Spiegel blicken, und das macht ja jeder von uns hin und wieder, der eine mehr, der andere weniger, wenn wir in den Spiegel blicken, dann blicken wir immer in den Rückspiegel unseres Lebens. Weil das, was wir dort sehen, ist eigentlich immer Vergangenheit. Also der Spiegel ist ja nicht diese Glaskugel, wo wir nach vorne gucken, sondern wir sehen immer dann eigentlich nach hinten auf das, was auch gewesen ist. Also das, was uns bestimmt, auch in Bezug auf unsere Zukunft, ist immer sehr stark davon bestimmt, was uns ausmacht, was unsere Geschichte so ist. Und dazu gehört dann auch eben, dass wir, da setzt Alpha ja auch an, dass wir uns mit dem Glauben beschäftigen und was du eben glaubst. Und das kann man ja unterschiedlich füllen. Also wir hatten das ja am Anfang auch, Glauben ist so die Frage, wenn mich jemand fragt, wo geht's denn jetzt zum Bahnhof, dann sage ich ja, ich weiß nicht so ganz genau, ich glaube, du musst. Also da ist Glauben eben so diese Geschichte, ich weiß es nicht so richtig. Aber das ist ja nicht das, was wir meinen, wenn wir über den Glauben reden, sondern wenn wir über den Glauben reden, dann reden wir über ein Beziehungsgeschehen. Also Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Aber, und das wissen wir heute auch, das Thema Glauben hat noch auf einer anderen Ebene eine große Bedeutung. Und ich habe das hier einfach mal ausgedruckt, noch von einer Seite, die sich auch damit beschäftigt. Und das waren, glaube ich, ein paar Psychotherapeuten, die das so niedergeschrieben haben. Denn es geht um die Glaubenssätze, die wir alle in uns tragen. Und damit beschäftigt man sich ja, wenn ein Mensch nicht so weiterkommt im Leben, dann fragt man, was hast du eigentlich so für Glaubenssätze? Und da unterscheidet man erstmal so in positiv und negative Glaubenssätze. Das sind so die Sätze, die wir in uns tragen. Und da geht es dann nicht darum, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und, sondern positiv haben sie hier beschrieben, ich glaube, wer wagt, gewinnt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Den Tüchtigen gehört die Welt. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Meine Meinung zählt. Ich darf meinen Weg gehen. Ich muss nicht perfekt sein. Ich bin liebenswert. Ich gehöre dazu. Das Leben meint es gut mit mir. Ich darf vertrauen. Und jetzt ist das schon interessant, für sich selber mal rauszukriegen, nicht von diesen Sätzen hier, vielleicht ist ja euer Glaubenssatz oder sind eure Glaubenssätze auch dabei, aber mal rauszukriegen, was ist eigentlich dein Glaubenssatz, der dich so bestimmt in deinem Innern? Oder vielleicht musst du die Seite umdrehen. Liebe muss ich mir verdienen. Ich darf keine Fehler machen. Die anderen sind viel beliebter. Gut Ding will Weile haben. Ich muss es alleine schaffen. Ich bin ungeschickt. Ich bin nicht hübsch, sportlich, musikalisch genug. Andere Menschen wollen mich eigentlich nur ausnutzen. Das sind so negative Glaubenssätze, die es ja so gibt. Und wenn man auch darüber nachdenkt, was glaubst du, ist diese Frage auch ganz wichtig. Was sind so deine Glaubenssätze in deinem Leben? Was ist das, was dich dann auch so prägt und antreibt in Bezug auf das, was deine Zukunft dann auch ist und ausmacht? Und bist du dann jemand, der gestaltet, oder bist du vielleicht eher jemand, der getrieben ist? Und der gar nicht mehr zur Ruhe kommt, weil diese Glaubenssätze in ihm dann wie so ein Gewitter irgendwie stürmen und man echt nicht zur Ruhe kommt. Wer Zukunft gestalten will, und das versuchen wir ja alle von klein auf, der wird sich mit einer Geschichte auseinandersetzen müssen, nämlich, dass das Leben nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Das ist das, was wir Enttäuschung nennen. Eine Enttäuschung ist ja immer so dieser Moment, wo eine Täuschung aufgelöst wird. Und das gehört zum Leben dazu, dass wir eben zum Beispiel in der Beziehung enttäuscht werden, weil eine Täuschung eben aufgehoben wird, weil der, von dem ich dachte, er meint es gut mit mir, ja doch nicht mein Bestes will. Enttäuschung, das ist das, was wir erleben, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie etwas versuche zu gestalten, zu machen und auf einmal merke, ich bekomme es doch nicht hin. Enttäuschung, das ist etwas, wo man sich vielleicht zu viel vorgenommen hat. Es gibt in Berlin, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ist, Gabor, vielleicht weißt du das ja auch, es gibt ja hier so ein Fahrradrennen in Berlin einmal im Jahr, weiß nicht mehr, wie das heißt, kannst du irgendwie 60, 80, 120 Kilometer fahren. Wie heißt denn das Ding nochmal? Geht auch ein bisschen nach Brandenburg raus? Wie? Irgendwie sowas, ne? Ja, kommt gerade auch nicht drauf, aber ein junger Mann wie ich, sportlich und durchtrainiert, sagt sich, machst du doch mal mit, 120 Kilometer wirst du schon schaffen. Und dann bin ich losgefahren und wir haben uns auch spät angemeldet. Ich war von Haus aus schon ziemlich weit hinten und merkte auf einmal, ich wusste jetzt nicht, war ich zu schnell oder war ich zu langsam. Jedenfalls, ich war allein. Alle anderen waren schon weg. Und dann auf einmal kam hinter mir ein Bus. Der fuhr die ganze Zeit hinter mir her und ich denke, was will er denn? Ihr wisst, was das für ein Bus ist, ne? Irgendwann kam sie dann an und sagten, junger Mann, jetzt müssen Sie weg, weil gleich, das ist auch doof. Also die Profis starten dann nach den Jedermann-Fahrern und natürlich sind die auch ein bisschen schneller und die meinten, die müssen jetzt weg und sonst stehen sie ja gleich im Weg, wenn die alle kommen und dann muss ich halt in diesen Besenwagen einsteigen. Es hat mich nicht richtig getröstet, nur so ein ganz klein bisschen. Ich war nicht der Erste im Wagen. Er war schon, nicht gut gefüllt, da waren schon einige drin. Und ich kam dann eben so rein, Fahrrad hatten sie hinten verstaut. Und da guckte keiner hoch irgendwie. Und schön, dass du da bist. Sondern alle mussten sich mit ihrer Enttäuschung irgendwie auseinandersetzen. Ja, so ist das Leben. Dann hatte ich Geburtstag und kriegte mal ein Geschenk von meiner Frau. Ich durfte an einem Marathon teilnehmen. Das muss Liebe sein, hä? Wie bitte? Wollte sie denn damit sagen? Frag sie, ich soll nicht da, aber beim nächsten Mal. Ich habe auch gesagt, willst du mich umbringen oder was? Also es war nicht ganz so schlimm, war auf Inlinern. Und ja, dann bin ich da auch mitgefahren, habe auch vorher einmal trainiert. Also ich bin ja früher immer Rollschuh gefahren und so stand ich eigentlich nur auf Rollschuhen. Und dann bin ich da wieder mitgefahren und ja, war da auch wieder so schön unterwegs. Es wurde wieder einsam um mich herum. Und auf einmal tauchte wieder der Bus auf. Und da dachte ich nur, diesmal nicht. Und habe es auch wirklich geschafft. Es lag aber wohl daran, dass danach keine Profis kamen, die vorbei mussten. Kam dann ins Ziel, ja, die Sonne war schon untergegangen, man hat schon angefangen abzubauen und ich bin dann nur reingekrochen und dann war ich endlich da und dann sagten sie mir, nee, da hinten 200 Meter weiter noch, da kriegst du die Medaille. Ich sage, oh nee, komm. Und dann saß ich da und ich sage, das ist nicht dein Job, aber zieh mir die Dinge aus. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich bewege. Also das Leben ist voll von Enttäuschung. Also man kann enttäuscht werden von sich selbst, weil man sich vielleicht mehr vorgenommen hat. Man kann enttäuscht werden von der Welt, von anderen Menschen. Man kann auch von Gott enttäuscht werden, weil man sich das eigentlich anders vorgestellt hat. Und das, was einen dann enttäuscht oder die Täuschung, die dann eben irgendwie aufgelöst wird, die hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Aber diese Enttäuschungen, die gehören dann zu unserem Leben dazu. Die machen uns ja auch aus. Okay, jetzt mit dem Fahrrad, mit den Inlinern, da war ich schon erwachsen und so und ging ja einigermaßen. Aber wie viel Enttäuschung haben wir gemacht? Anna hat uns ja heute Morgen so ein bisschen auch damit hineingenommen, als wir klein waren und wir eine andere Erwartung hatten an das Leben, an unsere Eltern, an die Geschwister, an die Schule, an uns selbst. Und diese Enttäuschungen sind dann in uns drin und mit denen müssen wir dann irgendwie versuchen, klarzukommen. Und das ist aber auch das, was unsere Geschichte ist und sehr oft, sind ja dann so die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, sehr oft hat das, was wir dann in der Zukunft nicht hinbekommen, etwas mit dem zu tun, was uns von der Vergangenheit prägt. Weil wenn wir immer gehört haben, du bist eh ungeschickt, ja, dann sind wir eben die, die ein Glas umschmeißen oder. Weil wir selber das ja auch schon so im Kopf haben. Und mit Enttäuschung kann man dann auf unterschiedliche Weise ja auch umgehen. Man kann, und damit haben wir uns am letzten Donnerstag eben auch beschäftigt, man kann etwas machen, also das Buch Genesis nimmt uns ja mit in den Ursprung des Menschseins, dieser Welt, in das hinein, was wesentlich ist für unser Menschsein. Und im Buch Genesis gibt es eben eine Geschichte von Abraham und Lot, die sich trennen, ist ein bisschen eng geworden und der eine geht links, der andere geht rechts rum. Und dann lesen wir die Geschichte von Lot und seiner Familie, wie sie dann nach Sodom gehen und wie dieser Ort zu einem Ort wird, der keine Zukunft ermöglicht. Und diese Orte gibt es. Manchmal muss man wirklich von zu Hause weggehen. Es ist gut, dass ein Mann und dass auch eine Frau Vater und Mutter verlässt, weil wenn man immer in diesem Dunstkreis ist, wird es schwierig mit der Zukunft. Es ist gut, dann auch mal vielleicht in eine andere Gemeinde zu gehen, weil wenn du in der Gemeinde groß geworden bist und die sagen, ach guck mal, der kleine Harald da und jetzt ist er in Rente, ist aber immer noch der kleine Harald, dann wird man immer wieder reduziert auf Vergangenheit und kommt nicht in die Zukunft hinein. Man muss weg. Sodom war so ein Ort, wo Lot und seine Familie gemerkt haben, hier gibt es für uns keine Zukunft. Und dann sind sie eben losgegangen. Und Gott hat ihm mit auf den Weg gegeben, blickt nicht zurück. Und das ist eine unglaublich gute Weisheit, aber leichter gesagt als getan. Blickt nicht zurück, weil wenn ihr zurückschaut, dann erstarrt euer Leben. Dann werdet ihr, so ist beschrieben, zur Salzsäule. Und das kennt man ja auch, wenn man immer zurückblickt und dann geht es nicht voran. Und Lots Weib blickt zurück und erstarrt dann zur Salzsäule. Also eine Geschichte im Alten Testament, die das nochmal dann auch aufnimmt, dass die Vergangenheit, das, was eigentlich hinter mir liegt, etwas sein kann, was meine Zukunft verhindert. Und wir haben in der Lesung aus dem Johannesevangelium eine Geschichte gehört von einem Mann am Teich Bethesda. Bethesda, 5 Hallen, viel los dort und Bethesda heißt der Ort, an dem Gott Gnade gibt. Und natürlich gehen da all die Enttäuschten hin. Jetzt von der Welt enttäuscht, von sich selbst enttäuscht. Enttäuscht darüber, dass eben das Leben nicht so geworden ist. Enttäuscht darüber, dass man eben irgendwie diese oder jene Verletzung, Behinderung mit sich trägt. Dass es nicht so ist, wie man sich das erträumt hat. Bethesda, Ort, an dem Gott Gnade gibt. Und dort gehen sie alle hin. Also es muss auch wirklich ein merkwürdiger Ort gewesen sein. Denn zwischendurch kam ein Engel, hat das Wasser bewegt. Und dann ging diese versehrten Rallye los. Und wer als erstes drin war, wurde geheilt. Also, dass man diesen Ort überhaupt Ort, an dem Gott Gnade schenkt, nennt, ist schon schwierig. Aber irgendwann werden wir in der Bibelstunde noch mal ein bisschen weiter darüber nachdenken. Aber Jesus kommt zu diesem Ort und trifft dort einen Mann, der seit 38 Jahren dort liegt. Seit 38 Jahren. Das sind knapp 13.500 Tage liegt er dort. Am Montag und am Dienstag und am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Schabbat, am Sonntag, am Montag, am Dienstag. Über 13.000 Tage. Es ist kein Ort, an dem Gott Gnade schenkt, es ist ein Ort, an dem man verrückt werden kann. Und dann kommt Jesus zu diesem Ort, hört von diesem Mann, also jetzt diese 38 Jahre, nur kurzer Einschub, die 38 verweist auf die Zeit der Wüstenwanderung Israels, aber können wir jetzt nicht weiter eintauchen, wie gesagt, irgendwann mal in der Bibelstunde. Jesus kommt zu diesem Ort, hört von diesem Mann, der seit 38 Jahren dort liegt. Krank. Voller Enttäuschung. Und dann geht Jesus zu ihm hin und fragt ihn diese unglaubliche Frage. Willst du gesund werden? Was wäre die passende Antwort auf diese Frage gewesen? Auch eine Frage: Bist du blöd? Am Montag lag er da, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Schabbat, am Sonntag, am Montag. Über 13.000 Tage. Willst du gesund werden? Und dann antwortet er auf diese Frage, ja, was denkst du denn? Natürlich will ich gesund werden. Natürlich will ich, dass mein Leben sich ändert. Natürlich will ich, dass ich Zukunft und Hoffnung bekomme. Natürlich will ich das. Aber dann erzählt er eben von seiner Enttäuschungsgeschichte und sagt, ja, ich mache mich dann immer auf und ich kann mich noch so nah irgendwie an das Wasser legen, bis ich da drinnen bin, ist vor mir schon ein anderer eingestiegen und ist gesund. Natürlich will ich das. Aber weißt du, ich ziehe selbst bei Gott immer den Kürzeren. Komm immer zu spät. Bethesda, Ort, an dem Gott Gnade schenkt. Natürlich, Jesus, will ich gesund werden. Was für eine blöde Frage. Wollen wir doch alle, oder? Ich glaube, keiner von uns, wir haben unterschiedliche Leidensgeschichten auch hinter uns. Aber ich weiß nicht, ob einer von euch an diese 13.500 Tage ranreicht. Natürlich will ich gesund werden. Natürlich möchte ich auch Zukunft haben und Zukunft leben. Aber zum Glück ist der Heiland ja jetzt nah. Und er sagt zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann stand er auf, nahm sein Bett und ging los. Auch danach, man muss das mal hören, werden wir heute auch nicht drüber nachdenken, gab es dann den Stress, wie er denn am Schabbat arbeiten könne, weil Bett durch die Gegend tragen ist ein kleiner Umzug verboten am Schabbat. Okay, Problem werden wir heute nicht weiter behandeln, aber kommt dann auch hier noch vor. Aber was ist das für eine Geschichte, die uns hier begegnet? Was ist das für eine Heilungsgeschichte? An diesem Ort, wo sich die Enttäuschten versammelt haben. Erstmal ist es ein Ort und eine Geschichte, ich glaube, die wir alle sehr gut nachvollziehen können, wo wir alle auch mit unseren Sehnsüchten und Wünschen einstimmen können, wo wir sagen, wäre es doch anders. Wenn wir in den Rückspiegel unseres Lebens blicken könnten, dann würden wir an so vielen Stellen sagen, ach, wäre das anders gelaufen, hätte ich da eine andere Entscheidung getroffen und. Aber irgendwie, es gehört zu unserem Leben dazu. Das ist das, was unsere Vergangenheit ausmacht. Und in dieser Heilungsgeschichte, die ja irgendwie keine Wundergeschichte ist, also es geht ja nicht um eine übernatürliche Heilung, in dieser Heilungsgeschichte, und deswegen mag ich sie auch so sehr, in dieser Heilungsgeschichte funktioniert Heilung ja anders, wobei funktioniert es auch schon ein merkwürdiger Begriff. Wer von euch hat schon mal auf einer Couch gelegen? Ihr alle nicht, oder? Dann guckt mal hier, die haben zu Hause eine Couch, könnt da mal vorbeigehen. Legt euch mal hin, damit ihr eine Ahnung davon bekommt, worüber wir reden. Aber wer schon von euch schon mal auf einer Couch bei einem Therapeuten gelegen, nicht aufzeigen ist. Das Sofa, aus dem arabischen Sufa, ist ja die Ruhebank. Und in der Psychoanalyse hat dieser Ort ja schon eine besondere Bedeutung. Denn irgendwie ist das Sofa irgendwie der Ort der, auch der Selbstreflexion, der Beschäftigung mit sich selbst. Also ich weiß nicht, wie ihr über Zukunft nachdenkt. Wenn ihr Zukunft träumt, macht ihr das dann so auf dem Sofa? Und kann sein, dass der eine oder andere das macht. Aber wenn wir so auf dem Sofa liegen, dann ist ja oft eher so die Gedanken, die dann rumkreisen, also wenn wir nicht Fernsehen gucken, also die Gedanken, die da rumkreisen, so Gedanken, heute war das wieder und das wieder und das ist mir passiert und. Und wenn ich dann beim Therapeuten auf dieser Ruhebank liege, auf diesem Sofa, geht es ja auch sehr viel um das, was gewesen ist. Das Sofa ist der Ort, das Bett ist der Ort, wo Geschichte sich nochmal manifestiert. Und sehr oft ist es ja bei Menschen so, bei uns auch so, aber bei vielen, die eben die Zukunft nicht in den Griff bekommen oder die Zukunft sich nicht trauen, in die Zukunft zu gehen. Wenn man mit ihnen darüber redet, was kommt dann immer? Der Blick in den Rückspiegel. Das Sofa. Dann kommt immer die Geschichte, ja, das war und das war. Und das ist ja alles richtig. Das stimmt ja. Darin begegnet uns ja unsere Geschichte, die uns dann enttäuscht hat. Wenn ich zurückblicke, dann sehe ich eben, was ich nicht hinbekommen habe. Dann höre ich eben, was ich an Unguten gesagt bekommen habe. Und. Und das Sofa ist dieser Ort, wo man sich dann einrichten kann, um in der Vergangenheit stehen zu bleiben. Und dann passiert genau das, was mit Lots Weib dann passiert ist. Man liegt dort, blickt zurück und erstarrt. Eine große Kunst ist ja erstmal wieder den Menschen vom Sofa runterzukriegen. Dann wieder in Bewegung zu kommen. Weil man sich eingerichtet hat. Und wenn wir darüber reden, wenn ich mit Menschen darüber rede, verstehe ich das auch. Kann ich das auch gut nachvollziehen. Und ich habe ja selber auch diese Anteile, dass man sich sagt irgendwie, ich bleibe hier liegen und was soll's denn? Noch eine Enttäuschung, nochmal wieder aufstehen, nochmal wieder hinfallen. Und Jesus kommt dann nicht eben mit diesem Glaubenszaubersalz und macht alles gut, sondern er sagt als erstes, steh auf. Steh auf. Und das ist mitunter eine Zumutung. Steh auf. Erheb dich. Lass dich nicht niederdrücken von dem, was deine Geschichte ist und was deine Geschichte ausmacht. Steh auf. Stell dich auf deine Füße. Das liebe ich so an dem Buch Hesekiel so sehr, dass Hesekiel da immer wieder auch hört von seinem Gott. Stell dich auf deine Füße, stell dich hin. Du darfst aufrecht vor mir stehen, mit deiner Geschichte, mit dem, was zu dir gehört. Steh auf. Und dann als nächstes, dieser Punkt, der eben hinterher auch Stress gebracht hat, nimm dein Bett. Und geh. Nimm dein Bett. Ja, auch merkwürdig, oder? Also die fünf Hallen, da war eine Menge los. Da hätte bestimmt jemand anders dieses Bett auch gut gebrauchen können. Also ich weiß nicht, was Jesus da, ob er da ein guter Hausmeister war oder. Nimm dein Bett und geh. Und das ist diese, sagen wir, diese, wie soll man es nennen, so diese unglaubliche Botschaft, könnte man sagen, diese Kraft des Evangeliums, dass ich aufstehen kann und das Zeichen meines Scheiterns, meiner Enttäuschung und meiner Hinfälligkeit nehmen kann und gehen kann. All diese Wundergeschichten, die wir alle gerne hören, aber leider dann so wenig erleben. Also gestern konnte ich das nicht und dann kam der Heilige Geist und auf einmal konnte ich es. Ja, super. Gestern war ich krank und dann kam Gott vorbei und ich war gesund. Super. Gestern hatte ich eine Behinderung und auf einmal kam Gott und jetzt bin ich gesund. Super. Das ist ja immer so der Wunsch, den wir haben, auch bei unseren Gebeten. Und daher kommen ja auch viele Enttäuschungen. Dass das, was, ich sag mal, den Ausdruck unseres gescheiterten Lebens ist, dass wir das hinter uns lassen. Aber in dieser Geschichte geht es anders. In dieser Geschichte geht es eben darum, dass dieser Mann dann auch seine Geschichte in die Hand nimmt und damit in die Zukunft geht. Es muss gar nicht alles gut werden in meiner Vergangenheit und geheilt werden. Die ganzen eben Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze, die werden uns ein Leben lang bestimmen. Die positiven auch, aber auch die negativen, die werden wir nicht loswerden. Aber die Frage ist, ob es eine Kraft gibt, die in der Lage ist, damit zu leben und trotzdem wieder aufzustehen. Ich hatte einen Lehrer in der Schule, der hat zu mir dann immer gesagt, was willst du überhaupt hier? Das wird sowieso nichts mit dir. Nicht alle. Die anderen haben sich vornehm zurückgehalten. Kennt ihr das vielleicht? Solche Pädagogen, die dir sagen, eigentlich bist du doch eh zu dumm. Das sind Glaubenssätze, die bleiben. Die wirst du nicht los. Aber Gott sei Dank hat es einen Pastor gegeben, meinen geistlichen Vater Gerhard Hildebrand. Heute hat er Geburtstag, deswegen muss ich das erwähnen. Der hat zu mir irgendwann gesagt, Junge, irgendwie, du musst noch mal was anderes machen. Da steckt noch mehr drin. Ein positiver Glaubenssatz. Da ist noch was möglich und wie dankbar bin ich dafür. Aber das heißt nicht, dass dieser negative Glaubenssatz dann irgendwie ausgestrichen ist, dass es ihn nicht mehr gibt. Nein, der ist noch da, die sind noch da, aber ich merke, dass es etwas gibt in meinem Leben, was mir dann Mut und Hoffnung und Kraft gibt, in die Zukunft zu gehen. Wie gut ist das, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und verzweifelt bin und ich habe meine Frau, die nebenan steht und meine Schönheit lobt. Super. Weil das, was ich sehe, ist immer der Blick in den Rückspiegel. Und das ist das, was mir früher eben so begegnet. Du bist zu fett, du bist zu dumm. Und ich hatte natürlich, das ich glaube schon mal erzählt, ich hatte einen Freund, der sah schon mit 18 aus wie Richard Gere mit. Da hast du keine Chance bei den Mädels. Du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Und dann, ja, irgendwas stimmt ja mit dir nicht. Das sind diese Glaubenssätze. Aber zum Glück gibt es auch diese anderen Glaubenssätze. Und das, was durch diese Aufforderung Jesu passiert, ist nicht, dass beim Blick in den Rückspiegel auf einmal nur noch die Sonne scheint und alles gut ist. Weil das werden wir nicht los. Der Brunnen unserer Vergangenheit ist tief, man könnte ihn unergründlich nennen. Du wirst es nicht loswerden. Es gehört zu dir dazu. Aber, und das ist das, was ich gelernt habe, ich muss diesen Sätzen nicht mehr glauben. Ich glaube ihn nicht mehr. Ich sage ihnen, wenn sie kommen, du hast nicht recht. Ich glaube meinem Herrn, das war ja das, was wir am ersten Abend dann auch hatten, der, als er mich gesehen hat, und das ist ja das, was in der Genesis dann beschrieben wird, da geht es eigentlich um mich, als von der Erschaffung des Menschen gesprochen wird. Da meint er mich und er guckt sich das an und was sagt er? Sehr gut, sehr gut. Also nehmt eure Bibel, man darf da auch reinschreiben und streicht Mensch durch und schreibt euren Namen hin. Es geht um euch, es geht um dich. Sehr gut. Und das glaube ich ihm. Und das setze ich auch denen entgegen, gerade den inneren Stimmen, die mir etwas anderes sagen wollen. Das ist das, was Jesus diesem Mann sagt. Ja, das Leben ist ungerecht. Ja, das Leben ist voller Enttäuschung. Ich verstehe das und ich könnte mich jetzt mit dir auf diese Couch, auf dein Bett setzen und wir könnten heulen, heulen, heulen. Und das muss auch sein, das muss auch mal sein. Das gehört zum Leben dazu. Aber dann sagt er, steh auf und lass dich nicht von diesem Sofa fesseln, sondern geh in deine Zukunft mit dem, der du bist. Sören Kierkegaard hat das so beschrieben, dass er gesagt hat, dass durch Christus ich endlich ich selbst werden kann. Nicht jemand anders werden muss, sondern ich selbst werden kann. Ich, so wie Gott mich geschaffen hat, so wie ich bin. Und natürlich gehört das dazu, was so enttäuschend ist. Aber der Apostel Paulus hat es ja auch uns schon mitgeteilt, als er dann den Korinthern das so geschrieben hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten meiner Schwachheit rühmen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist das Evangelium. Es will nicht den frommen Überflieger oder frommen Übermenschen haben, der seine Geschichte abgestreift hat und sagen kann, alles vergangen, alles weg. Und nein, mit meiner Geschichte, mit meinem Scheitern, mit dem, wer ich bin und wie ich bin, darf ich Zukunft wagen, weil ich ihm glaube, weil ich dem glaube, was er zu mir und zu meinem Leben gesagt hat. Und das, was er mir gesagt hat, ist, und lieben tue ich dich trotzdem. Und dazu sind wir eingeladen. Dazu sind wir auch aufgerufen, immer wieder neu uns daran festzumachen und auch deutlich zu machen, ich will das nicht mehr glauben, was mir irgendwelche Leute mal gesagt haben, was mir irgendwelche Sprüche irgendwie dann einflüstern. Ich will das nicht mehr glauben. Ich glaube meiner Frau und ich glaube meinem Herrn. Und dann kann man Zukunft haben. Also meinem Herrn glaube ich immer, meiner Frau. Fast immer. Also sie hört jetzt aus der Ferne zu, nicht, dass sie jetzt mir das nachher um die Ohren haut. Aber das ist das, was möglich ist durch die Kraft des Evangeliums und wozu wir eingeladen sind. Und was ist das für eine heilsame Botschaft für uns Menschen? Was ist das für eine gute Nachricht? Von daher lasst uns rausgehen und Leute einladen, dass sie das hören, damit endlich sie etwas haben, was sie vom Sofa runterholt, wenn sie sich darauf eingerichtet haben, dass sie endlich etwas haben, was sie hören, was diesen anderen Stimmen etwas entgegenzusetzen haben, dass sie endlich Zukunft gestalten können, eine neue Zukunft. Dazu sind wir alle miteinander eingeladen. Und dazu sollen diese Abende dann auch dienen, dass Menschen diese Zukunft wagen, indem sie dann bei dieser Frage, was glaubst du, sagen können, ich glaube nicht meinem Lehrer, der gesagt hat, du bringst es sowieso nicht. Ich glaube nicht meiner inneren Stimme, die mir gesagt hat, ach, wie du aussiehst. Ich glaube nicht dem Besenwagen, der hinter mir fährt und mich einsammelt, um zu deutlich zu machen, ich schaff's nicht. Den glaube ich allen nicht. Ich glaube meinem Herrn. Und das ist Balsam für mein Herz und für meine Seele. Amen.